Podcast des Allgemeinen Hochschulsports. Mein Name ist Caro, ich bin studentische Hilfskraft beim AHS und werde euch heute durch den Podcast führen. In der AHS-Podcast-Serie laden wir Expertinnen und Experten der JLU ein, um uns zu den Themen Bewegung, Stressmanagement, Ernährung und Gesundheit im Studium und am Arbeitsplatz auszutauschen. Im heutigen Podcast soll es vor allem um Schlaf gehen. Eigentlich war Schlafen bisher kein großes Ding für mich, bis ich vor ein paar Monaten Klausurenphase hatte und Schichtdienst und gemerkt habe, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, schnell einschlafen zu können und auch gut zu schlafen. Heute wollen wir uns anschauen, welche Faktoren die Schlafqualität beeinflussen, und dafür haben wir uns Frau Janina Janurek eingeladen. Frau Janina Janurek ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin im Fachbereich 06 Psychologie in der Abteilung Sozialpsychologie. Es freut uns sehr, dass wir Sie als Expertin für das Thema Schlaf gewinnen konnten. Herzlich willkommen, Frau Janurek.
Vielen Dank.
Sie forschen ja auf dem Gebiet der Sozialpsychologie rund um die Themen Arbeit bzw. Uni und Schlaf. Welche Zusammenhänge untersuchen Sie denn genau?
Ja, also die Forschung der letzten Jahre und Jahrzehnte hat gezeigt, dass insbesondere die Anforderungen, denen wir bei unserer Arbeit begegnen, einen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden haben können. Also wenn ich zum Beispiel sehr viele Aufgaben zu bewältigen habe, wenn ich unter Zeitdruck stehe oder wenn ich mit unfreundlichen KundInnen zurechtkommen muss, dann kann sich das ungünstig auf meine Gesundheit und auf mein Wohlbefinden auswirken. Und diese Effekte wurden schon für unterschiedliche Gesundheitsindikatoren gezeigt, unter anderem für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch für emotionale Erschöpfung und Depression. Und in den letzten Jahren ist der Schlaf als ebenfalls sehr wichtiger Gesundheitsindikator und auch als eine unserer wichtigsten Erholungsaktivitäten immer mehr und mehr in den Fokus dieser Forschung gerückt. Und in unseren Studien untersuchen wir ganz konkret, inwiefern Arbeits- oder eben auch Studienanforderungen den Schlaf beeinflussen und welche Mechanismen diesem Zusammenhang zugrunde liegen.
Welche Faktoren sind es jetzt beispielsweise, die den Schlaf irgendwie beeinträchtigen, also negative Folgen haben?
Genau, also man hat in einem ersten Schritt dann genau das eben überprüft, ob es dann einen Zusammenhang zwischen Arbeitsanforderungen und Schlaf gibt. Und dabei hat sich gezeigt, dass hohe Arbeitsanforderungen, also sowas, wie ich gerade genannt habe, besonders viele Aufgaben, besonders hoher Zeitdruck, auch emotionale Anforderungen, verschiedene Schlafparameter wie die Qualität oder auch die Schlafdauer beeinträchtigen können. Genau, und wir haben in unseren Studien dann weiterführend untersucht, welche Mechanismen diesen Zusammenhängen zugrunde liegen könnten. Und ganz konkret schauen wir uns dabei Rumination als mögliche vermittelnde Variable an. Der Begriff Rumination bezeichnet einerseits das Wiederkäuen von Nahrung im Tierreich, also zum Beispiel bei Kühen, und wurde aber auch in der Psychologie als Fachbegriff für das menschliche Grübeln über stressbehaftete Situationen etabliert. Also sozusagen das Wiederkäuen von Gedanken, könnte man sagen. Und dabei geht es vor allem um Gedanken, die sich auf Situationen aus der Vergangenheit oder aus der Gegenwart beziehen. Gedanken, die sich auf zukünftige Situationen beziehen, die würden unter den Begriff Worry, also Sorgen, fallen. Und die Rumination bezieht sich eher auf in der Vergangenheit liegende Gedanken. Und in unseren Studien hat sich gezeigt, dass hohe Arbeits- bzw. hohe Studienanforderungen in Zusammenhang mit einer reduzierten subjektiven Schlafqualität stehen und dass dieser Zusammenhang über abendliche Rumination vermittelt wird. Das heißt, höhere Anforderungen hängen mit mehr Rumination, also mehr Grübeln am Abend zusammen, und mehr Rumination wiederum mit einer verringerten subjektiven Schlafqualität. Und wir haben das unter anderem auch für die Schlafdauer zum Beispiel überprüft, also ob es den Effekt von Anforderungen bzw. Rumination auch auf die Dauer des Schlafes gibt, aber da hat sich dieser Effekt nicht gezeigt.
Voll interessant. Also ich glaube, das abendliche Grübeln kann ich auch gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Leider. Ja. Wie kann man das denn irgendwie, kann man dem präventiv entgegenwirken, und was mache ich, wenn ich jetzt halt abends im Bett liege und grübel?
Ja, also ich wünschte, da gäbe es ein Geheimrezept. Das gibt es leider nicht. Aber was es gibt, sind verschiedene Interventionen, zum Beispiel aus dem Bereich der klinischen Psychologie. Da haben wir beispielsweise die Gedankenstopptechnik. Das ist eine Technik, die ursprünglich aus dem Kontext der Verhaltenstherapie stammt und die der Reduktion von Grübelgedanken dienen soll, also genau das, was wir jetzt gerade erreichen wollen. Und das Vorgehen ist, dass man in dem Moment, in dem ein grüblerischer Gedanke aufkommt, diesen Gedanken durch ein gedachtes oder laut ausgesprochenes Stopp unterbricht. Also zum Beispiel, ich liege abends im Bett, ich möchte mich eigentlich entspannen, und plötzlich kreisen meine Gedanken wieder um ein Arbeitsproblem, mit dem ich mich heute beschäftigt habe oder um den Lernstoff, mit dem ich mich heute auseinandergesetzt habe. Und in dem Moment, in dem ich das merke, sage ich Stopp. Und die Idee dieser Technik ist eben einerseits eine kurzfristige Unterbrechung meines Gedankenflusses, indem ich mich selbst aus dem Konzept bringe sozusagen. Und bei häufigerem Training der Technik ist die Idee auch eine Art Lerneffekt, also dass mit der Zeit ja sozusagen automatisch weniger grüblerische Gedanken auftreten. Das wäre dann ja auch diese präventive Geschichte, von der Sie gerade gesprochen haben. Und diese Technik kann man auch zusätzlich noch mit weiteren Reizen kombinieren. Also zusätzlich zu dem Wort Stopp könnte man vielleicht noch ein Gummiband am Handgelenk schnipsen lassen oder sich einen leichten Schlag auf den Oberschenkel geben, einfach um diesen Reiz noch ein bisschen zu verstärken. Das wäre so eine Methode, die man ausprobieren kann, wenn man mit Grübelgedanken zu kämpfen hat. Das ist natürlich eine sehr individuelle Sache. Da muss jeder für sich selbst die Methode finden, die ihm da am besten liegt. Das muss man einfach mal ausprobieren. Man kann auch andere Entspannungsmethoden anwenden, Atemtechniken oder ein anderer Tipp ist auch Ablenkung, also ein Buch lesen, wenn das in der Situation klappt, oder eine Serie schauen, sich ein bisschen berieseln lassen, sich irgendwie beschäftigen, finde ich immer ganz hilfreich. Ich bringe in solchen Situationen auch ganz gern mal die Wohnung auf Vordermann. Das hilft einerseits gegen die Grübelgedanken und andererseits auch gegen die Unordnung. Also da hat man dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Haben Sie einen Tipp, was ich mache, wenn ich das beim Einschlafen denke? Weil da ist ja jetzt schwierig, so zwischendrin Stopp zu sagen, wenn man gerade so im Halbschlaf ist.
Wenn es ums Einschlafen geht, haben wir ja häufig noch zusätzlich das Problem, dass wir dann besonders doll einschlafen wollen und das meistens besonders hinderlich ist, wenn man versucht, zwanghaft einzuschlafen oder einschlafen zu wollen. Und dann klappt es meistens umso weniger. Da wäre mein erster Tipp, wenn man mal wach liegt, versuchen sich nicht zu ärgern, sondern eher versuchen loszulassen. Ich weiß, das ist häufig schwierig. Und als kleinen Praxistipp für so eine Situation hätte ich das Alphabetspiel. Ich weiß nicht, ob Sie es vielleicht schon mal gehört haben, aber man sucht sich dabei ein Thema aus, zum Beispiel das Thema Tiere. Und dann geht man Buchstabe für Buchstabe durch und findet zu jedem Buchstaben beispielsweise drei Tiere. Das heißt, man dreht den Spieß letztendlich um und versucht, wach und konzentriert zu bleiben. Ganz im Gegensatz zu dem Versuch, zwanghaft einzuschlafen. Und genau, das wäre vielleicht so fürs Einschlafen eine hilfreiche Übung.
Okay, es wird auf jeden Fall ausprobiert, es ist notiert.
Also es klappt bei mir ganz gut. Meistens schaffe ich es nur ein paar Buchstaben lang.
Na, da bin ich mal gespannt. Welche Auswirkungen hat denn jetzt das schlechter Schlaf? Wie manifestiert sich das?
Genau, also wir wissen alle, wie man sich fühlt, wenn man schlecht oder zu wenig geschlafen hat, was das kurzfristig für Auswirkungen auf uns hat. Schlaf ist, ich habe es am Anfang, glaube ich, schon mal gesagt, eine unserer wichtigsten Erholungsaktivitäten, und Erholung von stressbehafteten Situationen ist wichtig, um langfristige negative Auswirkungen auch auf Gesundheit und Wohlbefinden zu vermeiden. Also genau, was Sie gerade gesagt haben, es gibt nicht nur diese kurzfristigen Auswirkungen, dass man sich am nächsten Tag ziemlich matschig fühlt, sondern auch langfristig kann das sehr ungünstig sein. Die Forschung zeigt, dass Stressoren vor allem dann negative Auswirkungen haben, wenn Erholung nicht möglich ist. Stressoren führen immer zu einer Reduktion von Ressourcen. Also wir fühlen uns beispielsweise ermüdet. Und dann ist im nächsten Schritt eine Regeneration dieser Ressourcen notwendig. Und wenn diese Regeneration ausbleibt, wenn die nicht stattfinden kann, dann bleiben die Ressourcen reduziert und wir müssen folglich mit einem erhöhten kognitiven Aufwand diese reduzierten Ressourcen kompensieren, um weiterhin leistungsfähig bei der Arbeit oder im Studium zu bleiben. Und dieser höhere kognitive Aufwand, den wir dann dadurch haben, durch die reduzierten Ressourcen, der führt wiederum dazu, dass wir einen höheren Erholungsbedarf haben. Also es entsteht letztendlich ein Teufelskreis, den bezeichnet man dann auch als Erholungsschuld. Und diese Erholungsschuld kann über einen längeren Zeitraum auch zu chronischen Gesundheitsproblemen führen. Also sowohl physiologisch als auch psychologisch. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind eine mögliche Folge, auch Burnout. Genau, es empfiehlt sich auf jeden Fall, regelmäßige Erholungsphasen einzuplanen und auch auf ausreichend Schlaf zu achten.
Da fallen mir gerade über viele Fragen ein. Wenn ich jetzt ein Defizit habe an Schlaf und ich muss das kognitiv kompensieren, haben Sie ja gesagt, kann ich das dann nicht kurzfristig auch so betrachten, als wäre es jetzt kognitives Training für mich? Oder funktioniert das nicht so einfach?
Ich glaube, das funktioniert eher nicht so gut, weil das eine deutlich erhöhte Anstrengung für den Körper in dem Fall ist. Also vielleicht sehr kurzfristig in dem Moment, ja. Aber ich glaube, kognitives Training ist auch wirkungsvoller, wenn man das in ausgeruhtem Zustand machen kann.
Und wenn ich ein Schlafdefizit habe, jetzt beispielsweise ich habe Frühschicht und habe nur 5 Stunden geschlafen, kann ich das im Nachhinein wieder ranhängen, praktisch die fehlenden Stunden, die ich habe? Oder also wenn ich jetzt am Mittags dann praktisch versuche, meinen Schlaf nachzuholen von der Nacht.
Genau, also es ist auf jeden Fall sinnvoll, sobald man die Möglichkeit hat, sich wieder auszuruhen und man merkt, man ist jetzt ein bisschen erschöpft und wenn, also sobald man dann in der Lage dazu ist oder die Zeit dafür hat, macht es total Sinn, das aufzuholen. Also das ist auch wieder eine sehr individuelle Sache, muss man sagen. Aber also da ist es, glaube ich, am besten, man probiert selbst für sich aus. Also so ein Powernap, würde ich sagen, ist auch eine sehr individuelle Sache. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es im Freundeskreis schon mal bemerkt. Ich habe es in Gesprächen mit Freunden schon öfter den Eindruck gehabt, dass das eben sehr unterschiedlich ist. Die eine sagt, nach einem Powernap ist sie wieder super ausgeruht und kann mit voller Energie weitermachen. Der andere sagt, danach bin ich total durcheinander und weiß gar nicht mehr, welcher Tag heute ist. Also auch das ist eine sehr individuelle Sache, muss jeder für sich selber ausprobieren, aber kann eine Option sein, kurzfristig dann auch die Leistungsfähigkeit wiederherzustellen.
Und gibt es auch Faktoren, die jetzt halt begünstigen, dass ich einen guten Schlaf habe, gut einschlafen kann?
Also unsere Studien zeigen ja, dass der negative Zusammenhang zwischen Arbeitsanforderungen und Schlafqualität über Rumination vermittelt wird. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass eine Reduktion von Grübelgedanken, also ein gelingendes mentales Abschalten von Arbeit oder Studium, sich positiv auf den Schlaf auswirken kann. Und Studien zeigen das auch, dass das Abschalten, also das Weglenken der Gedanken vom Arbeitskontext positiv mit dem Wohlbefinden zusammenhängt. Wir wissen aus der Forschung auch, dass neben dem Abschalten noch drei weitere Strategien für eine erholsame Freizeitgestaltung nützlich sein können. Einerseits ist es die Entspannung, die maßgeblich zur Erholung beitragen kann. Und da ist es recht egal, ob das jetzt über explizite Entspannungsmethoden stattfindet oder über andere als entspannend empfundene Aktivitäten. Also es gibt sicherlich zum Beispiel Leute, die das total entspannend finden, nach der Arbeit oder am Nachmittag nach dem Lernen noch einen Kuchen zu backen. Also das auch wieder ist super individuell. Der zweite Punkt, das sind Erfolgserlebnisse in der Freizeit, die in keinem Zusammenhang zum Arbeitskontext stehen. Auch die können erholsam sein. Und Beispiele dafür sind sportliche Aktivitäten, aber auch wieder was zu kochen oder zu backen, ein Instrument spielen zu lernen oder eine Sprache zu lernen. Und zu guter Letzt wäre die Kontrolle über die eigene Freizeitgestaltung noch hilfreich. Also selbst entscheiden zu können, wie man seinen Feierabend verbringt, wo und mit wem auch. Also genau, das ist ebenfalls hilfreich. Und diese vier Strategien, also das Abschalten, die Entspannung, die Erfolgserlebnisse und die Kontrolle, können eine Anregung für erholsame Freizeitgestaltung sein und damit auch eine Grundlage für guten Schlaf.
Okay, ich werde darauf achten. Können Sie uns abschließend noch mal ein paar zusätzliche Tipps geben für einen erholsamen oder regenerativen Schlaf?
Genau, also solche Verhaltenshinweise, die einen erholsamen Schlaf unterstützen können, die werden unter dem Begriff der Schlafhygiene zusammengefasst. Und das macht total Sinn, die sich auf jeden Fall mal ins Gedächtnis zu rufen und auch möglichst einzuhalten natürlich. Also einerseits spielt dabei die Umgebung immer eine Rolle. Es wird immer empfohlen, in einem möglichst ruhigen, abgedunkelten, gut belüfteten und kühlen Raum zu schlafen. Und neben der Umgebung kann es aber auch helfen, ja, verschiedene Gewohnheiten schlafförderlich anzupassen. Also zum Beispiel schon mal regelmäßige Schlafenszeiten einzuhalten. Es ist aber auch förderlich, wenn man zum Beispiel große Mahlzeiten, Alkohol, Nikotin, Koffein, solche Sachen vor dem Schlafen, also in den, ja, 2 Stunden etwa vor dem Schlafen, vermeidet. Und was wir alle immer nicht so gern wahrhaben wollen, ist, dass auch Blaulicht den Schlaf beeinträchtigen kann. Das hemmt nämlich genau wie auch Tageslicht die Bildung des Schlafhormons Melatonin. Und deshalb ist es auf jeden Fall förderlich, wenn wir in der Zeit, auch jetzt so in den 2 Stunden vor dem Schlafen, keine Geräte mit hohem Blaulichtanteil mehr nutzen. Also Computer, Smartphone, Tablet eher weglegen oder zumindest den Blaulichtfilter benutzen. Genau. Und zu guter Letzt, auch abgeleitet aus unseren Forschungsergebnissen, natürlich das Abschalten. Das heißt, einerseits Grübelgedanken möglichst nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen, Da kann es zum Beispiel helfen, dass man Dinge, die einem in dem Moment noch im Kopf herumspuken, vorm Einschlafen nochmal aufschreibt. Und das andere, das hatten wir ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, nicht zwanghaft versuchen einzuschlafen. Also das ist meistens eher kontraproduktiv. Deswegen eher vielleicht so eine gegensätzliche Übung machen, sich irgendwie versuchen, wach zu halten. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es mit dem Einschlafen klappt.
Sie hatten jetzt das angesprochen mit den 2 Stunden. Das heißt, ich könnte 2 Stunden, bevor ich schlafen gehe, noch einen Kaffee trinken. Ich habe das Gefühl, also die meisten, also viele, die ich kenne, sind super sensibel und bei denen sind so 4 Stunden davor und die können die Nacht schon nicht mehr schlafen.
Ja, auch das wieder total individuell. Also ich könnte auch auf keinen Fall 2 Stunden vorm Schlafen gehen Kaffee trinken. Das ist so ein Richtwert, also dass man es bestenfalls in den 2 Stunden definitiv nicht mehr machen sollte. Aber genau, also gibt definitiv auch Menschen, die sollten nach 16 Uhr keinen Kaffee mehr trinken. Genau.
Alles klar. Vielen lieben Dank für die ganzen Inputs. Es war sehr viel und auch sehr viele Inputs, wie ich meine Schlafroutine anpassen kann und optimieren kann. Vielen Dank, dass Sie bei dem Podcast mitgemacht haben, für Ihre Zeit und Ihre wertvollen Tipps. Das war unser AHS-Podcast und wir würden uns sehr über euer Feedback freuen. Schreibt uns also gerne eine E-Mail oder kontaktiert uns auf Social Media. Bleibt gesund und fit und bis bald.